Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian. Brad Pitt ist das neue Werbegesicht von Trade Republic, aber mir ist dazu Ohren gekommen, ja, Brad Pitt war nur zweite Wahl. Die Herren Hell und Erichsen waren nur leider ein bisschen zu teuer. Das wäre natürlich noch ein bisschen mehr Star-Power dann gewesen, nicht wahr?
Ja, danke für die Blumen.
Ja, sehr gerne, mein Lieber. Was du da für Mondpreise aufgerufen hast, heieiei. Aber sag mal, ich habe mir dann die Frage gestellt, was wäre denn eigentlich so ein Werbegesicht, so ein Testimonial, was wir uns anlachen würden? Ich fände eine Frau gut. So Emily Blunt oder Scarlett Johansson.
Für was? Meinst du für By the Dip?
Ja, für By the Dip natürlich, ja. Wer könnte uns gut repräsentieren?
Da erwischst du mich jetzt ganz auf dem falschen Fuß. Da habe ich überhaupt noch nie in meinem Leben nachgedacht. Ich habe ja zu dir neulich gesagt, als wir hier in Frankfurt uns getroffen haben, ich habe dann irgendwann bei Sharon Stone und Basic Instinct mal aufgehört. So. Ja, gut, also okay. Ich bin gar nicht auf dem Laufenden.
Also ich möchte, ich kann mir vorstellen, ja. Meryl Streep. A, weil Meryl Streep alles kann. Einfach ja. Alles. Ja. Und dann guckt sie so wie Brad Pitt in die Kamera und ja. Dann 30 Sekunden lang sagt sie nichts, macht so ein bisschen Mienenspiel und sagt sie, you suck. You. So, und dann so ein bisschen Anti-Werbung, weißt du?
Ja, aber damit meint sie dann nur mich und nicht euch beide. Die meint dann nur mich damit.
Ja, Meryl und ich sind ja ungefähr ein Jahrgang, insofern, Ich kann sie dann ja nicht meinen.
Aber ich finde es gut, dass Sebastian nicht Donald Trump genannt hat oder auch Tucker Carlson, weil da hätte ich dann ein Veto eingelegt und ich vermute Lars auch.
Also, du wolltest ja eine Frau. Ich hätte ja Melania Trump nennen können.
Ja, stimmt. Ja, sehr gut, dass du sie nicht genannt hast. Aber gut, verlassen wir jetzt hier diesen Gossip und diese wilden Spekulationen hier und gehen wir mal rüber in unsere Themen, denn wir haben tatsächlich einiges durchaus Ernsthaftes hier zu bereden heute. Wir sprechen über die Trump-Reise nach China und versuchen hier einfach mal eine Einordnung zu treffen, was hat denn das bedeutet insgesamt, aber natürlich auch für die Märkte. Wir reden über das Thema Inflation. Die ist zuletzt ein bisschen heißer reingekommen in den USA. Wie groß ist die Gefahr? Altcoins haben wir mitgebracht. Darauf achten wir jetzt. Das werden wir euch kundtun. Dann, Rückversicherer sind unter Druck geraten. Das musst du jetzt wissen, was es ist. Das werden wir nachher verraten. Ja, kommt die KI-Bürgerdividende? Diese Frage haben wir ebenfalls mitgebracht. Da gab es nämlich einen ganz interessanten Vorstoß in Südkorea. Dann haben wir ein Aktienduell mit dabei, C-Limited versus Kaspi, sozusagen ein kleines Highflyer-Duell. Nicht unbedingt im Aktienkurs, aber wenn man sich das Zahlenwerk der beiden Unternehmen anschaut, dann kann man schon sagen, ja, also da brummt's. Und eine Hörerfrage von Mike, Soetis oder Soetis, wie werden die ausgesprochen?
Soetis.
Soetis, okay.
Ich hab's auf YouTube.
Hast du nachgeschaut auf YouTube?
Ich habe nachgeschaut, wie man es ausspricht.
Okay, ja, sehr gut. Wieder Fleißkärtchen, also du kriegst von mir so einen Fußstempel auf jeden Fall ins Pflichtenheft rein.
Dafür kriegt er ein Fleißstäbchen?
Ja, klar.
Dafür, dass er rausbekommen hat, dass die kein A, E, dass sie keine Umlaute, dafür kriegt er jetzt ein Fleißstäbchen.
Aber du hast ja nicht nachgeguckt, du hättest dir das auch holen können.
Außerdem hast du ja noch nicht mal die Mühe gemacht bei Wolters Klüver oder wie die heißen.
Ja, du ja offensichtlich auch.
Ja,
immer
ich
noch
auch
nicht.
Ja, genau. Ja. Aber bei mir ist das nicht so schlimm, obwohl doch, bei mir ist es wahrscheinlich doch noch schlimmer, weil ich muss ja hier die Themen immer verlesen. Also, doppeltes Fußstempelchen kriegst du ins Fleißheftchen, Sebastian. Und damit gehen wir jetzt aber auch wirklich rüber ins erste Thema. Halt! Nein, ich habe noch eine Anmerkung zu machen, und zwar zur By the Dip App. Da möchte ich euch nämlich ein sehr gutes Format ans Herz legen, was Sebastian in dieser Woche dort ja reingegeben hat in den Community-Bereich, also in den kostenlosen Bereich, wo mittlerweile ja auch schon knapp 48.000 Leute drin sind. Chapeau, nach anderthalb Jahren, glaube ich, nicht so ein schlechtes Ergebnis. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und Sebastian hat einen Podcast gemacht zu Indien, Silber, da verlässt es mich schon.
Iron, Novo und Iron.
Novo, genau, Novo und Iron. Also Silber, Novo, Iron und Indien. Und wer wissen will, wie sein Votum da ausgefallen ist, der lädt sich die By the Dip App einfach mal gratis runter und hört in das Format rein. Und ja, checkt es überhaupt mal aus. Also wenn es euch taugt, dann einfach drauflassen. Ich glaube, wir liefern da täglich, auch an Feiertagen, sehr guten Content rein und sind da immer brandaktuell zur Stelle, wenn sich was Wichtiges an den Märkten tut. Und ja, also viel schneller geht's eigentlich gar nicht. Also im Vergleich jetzt zu einem Podcast-Format, was naturgemäß ja immer auch so ein bisschen Zeit braucht für die Postproduktion, ist die App da halt einfach ein bisschen schneller, ein bisschen näher dran an den aktuellen Marktentwicklungen. So, aber jetzt wirklich rein ins erste Thema. Trump in China. Ja, was ist euer Fazit zu der Trump-Reise zum chinesischen Staatspräsidenten? Wie habt ihr das wahrgenommen?
Lars lächelt so. Lars, möchtest du?
Ja, ich meine, weil wir uns so viel Zeit, wir haben uns so viel Zeit eigentlich, dass, weil wir dachten, Thema 1, meine Güte, da wird es aber so viele Punkte geben, die wir besprechen müssen. Und dann muss man sich jetzt richtig Mühe geben, dass man nicht nach vorne kippt aufs Mikrofon, weil das so langweilig war. Also für das, was man gedacht hätte, und ich mag gerne jetzt auch schon nach 60 Sekunden mein Fazit dranhängen, das ist zumindest mal keine, es geht kein zusätzlicher Belastungsfaktor aus diesem Treffen hervor. Und das wäre wohl für den Markt das Schädlichste geworden. Ich komme gleich, wenn ihr eure Meinung kundgetan habt, gerne nochmal zurück darauf, was ich glaube, was in den Hinterzimmern besprochen wurde. Aber vorne absolut nichts, was uns irgendwie überrascht. Es gibt ein paar Aufträge, die Chinesen kaufen ein bisschen bei Boeing, sie hätten gerne ein bisschen Öl hier. Also ehrlich, offen, da ist jetzt keine einzige Schlagzeile, und das konnte man wahrlich nicht zu vielen Themen in diesen Wochen sagen, die mich überrascht hätte. Wie war es bei euch?
Also ich halte mich mal an das, was vorhin noch im Bloomberg News Live-Ticker stand. Da stand, we're still sorting it out. Das heißt, da wird immer noch geguckt, was kam überhaupt dabei heraus? Kam überhaupt was dabei heraus? Mein Fazit wäre, dass das Treffen stattgefunden hat, ist positiv. Wenn wir mal gucken von einem guten Jahr, Liberation Day, Zölle, Zolldrohungen, Handelskrieg und was weiß ich. Und jetzt kann man sich an einen Tisch setzen. Es gab wohl gestern Abend dann Kung Pao Chicken, Hummer und chinesische Dumplings. Das ist ja schon mal positiv, dass die beiden miteinander sprechen, aber es gab jetzt nicht den großen Wurf. Das sehen wir auch aktuell an der Marktreaktion in Asien und in Schwellenländern und Emerging Markets. Aber man muss auch sagen, wir hatten ja einen krassen Run-up, gerade in Korea. Also ich denke, das ist einfach so eine willkommene Ausrede, jetzt auch mal Gewinne mitzunehmen. Wir warten mal ab, ob in den nächsten Tagen noch irgendwas kommt. Lars hat ja die Hinterzimmer erwähnt, aber wenn zwei reden, finde ich es positiv, aber ich kann jetzt auch keine Insights im Moment weitergeben.
Aber was wäre denn die Erwartungshaltung der Märkte überhaupt gewesen? Also das ist ja dann auch interessant, weil de facto, wir nehmen hier am Freitag am Vormittag gerade auf, also Europa ist alles hinten und wenn ich jetzt die Futures hier in Amerika mir anschaue, dann wird auf jeden Fall der Nasdaq 100 auch mal, also jetzt gerade mit 1,1% im Minus starten. Klar, das ist kein heftiger Abverkauf, auch in Anbetracht der Rallye, die zuvor stattgefunden hat, aber warum wird jetzt leicht abverkauft? Was hätten sich die Märkte denn erhofft?
Mach du das.
Ja, ich glaube, dass das der gleiche Ausgang, 10% tiefer im Nasdaq und wir hätten heute klar grüne Vorzeichen. Das ist so ein bisschen wie bei den Earnings. Wenn vorher alles steigt, dann muss die Erwartungshaltung oder ist die Erwartungshaltung, jetzt müssen sie uns irgendwas Positives sagen. Also noch mehr Schulterschluss, noch mehr, wir sind uns einig in der Iran-Frage, wir sind uns einig in der Taiwan-Frage und so weiter. Aber dadurch, dass die Märkte jetzt an den Hochs sind, und zwar sehr deutlich und sehr schnell, wir erinnern uns, von überverkauft zu überkauft in absoluter Rekordgeschwindigkeit, hat man natürlich auch dann, hat der Markt, wenn man das mal so betrachten will, andere Hoffnung, so ein bisschen, by the rumor sell the news ist zu groß. Also deswegen achte ich, ist auch für mich diese leichte Korrektur heute, wie Sebastian jetzt gesagt hat, das ist willkommen. Gerade vor dem Wochenende haben wir es zuletzt auch gesehen, dass es immer ein bisschen schwächer war und dann am Montag wurde wieder ein bisschen Feuer reingegeben. Also unter dem Aspekt ist das, der Markt konnte nicht mehr erwarten. Es war ja, weil einfach die Dinge da auf dem Tisch lagen, weitestgehend vorher besprochen worden waren. Sonst, glaube ich, hätte man sich auch gar nicht getroffen. Dass das Treffen stattgefunden hat, ist das Positive.
Ich würde noch anfügen, Timo, Ich würde bei Lars noch ein bisschen revidieren. Der Markt konnte schon mehr erwarten oder hat mehr erwartet. Ich denke, man hat gedacht, dass im Tech-Sektor irgendwas passiert, weil Jensen Huang ja last minute noch nach Alaska geflogen ist, um in Air Force One einzusteigen. Und vielleicht hat man erwartet, es gibt eine Art KI-Deal. Also, dass Nvidia an diesen 50 Milliarden Dollar Markt in China rankommt oder dass sich da irgendwas tut, was dann die Tech-Firmen vielleicht nochmal beschleunigen kann. Aber ich war auch skeptisch, dass man jetzt sofort einen großen Deal da irgendwie veröffentlicht. Das wäre ja dann fast wieder ein Schwächezeichen gewesen, der USA zu sagen, wir geben euch jetzt wieder alle unsere Chips. Also von daher, vielleicht war das eine Erwartung, die jetzt nicht erfüllt wurde, aber ich glaube, allein das Treffen war schon positiv.
Naja, aktuell hat man ja nur die Situation, dass China wohl etwas eingetütet hat. Okay, die Bestätigung von China steht offiziell, zumindest Stand jetzt, wo wir aufnehmen, noch aus. Trump hat gesagt, ja, die nehmen uns Öl ab, das war zu erwarten. Die kaufen jetzt auch Sojabohnen wieder oder wir liefern. Und 200 Boeings haben wir ebenfalls noch vertickert. Aber ich frage mich gerade, was denn das Zugeständnis oder beziehungsweise auch das ist, was die Amerikaner sozusagen hineingeben. Das kann ja jetzt nicht sein, oh, wir liefern euch jetzt wieder Sojabohnen. Und das Einzige, was ja wirklich als fette Headline reingekommen ist am Donnerstag und was jetzt auch am Freitag noch nachbesprochen wird, ist ja halt, dass Xi ganz klar gesagt hat, Taiwan gehört zu uns. Und wenn wir da nicht eine Einigung finden, perspektivisch, dann könnte das eine sehr gefährliche Situation werden. Und ich frage mich jetzt gerade, ob was Trump denn da eigentlich den Chinesen dann geben konnte.
Beziehungsweise bekommen konnte von den Chinesen. Ne? Ich glaube, was der im Hinterzimmer passiert und dadurch, dass wir jetzt Nvidia, wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir das nicht in den nächsten Tagen noch was hören, ich glaube, was die USA unbedingt wollten und was niemals in der Headline stehen würde und dadurch, dass das einigermaßen geräuschlos vonstatten gegangen ist und China so ein bisschen wie der Gewinner dasteht, ist für mich noch mehr Beleg, kann ich ja nicht sagen, das werden wir erst im Nachhinein sehen, aber unterstützt meine These, dass die USA den Chinesen abgerungen haben, im Hinterzimmer zumindest mal nicht mehr als Verkäufer für ihre Staatsanleihen aufzutreten. Als Käufer, das wäre ein Strategiewechsel, das wäre vielleicht ein bisschen viel. Wir werden es sowieso erst im Nachhinein sehen. Aber ich glaube, für die USA in diesem Umfeld zu refinanzieren, wir haben es hier häufiger erläutert, ist extrem wichtig. Und es wäre für die Renditen ganz, ganz schwierig, wenn China weiterhin kann man nicht sagen, sie haben zuletzt ja ausgesetzt, Staatsanleihen verkaufen würde. Und ich glaube, das ist auch die große Architektur von Bassett und Walsh, dass sie die internationalen Käufer für ihre Staatsanleihen wieder ein bisschen mehr animieren, akquirieren möchten. Das werden wir, wie gesagt, nie sagen. Das war noch nie Headline und das wird auch nie Headline sein. Aber ich glaube, das ist das Ziel. Und dadurch, dass es einigermaßen geräuschlos vonstatten gegangen ist, kann ich mir vorstellen, dass die Zusage von China ist.
Eine weitere Mutmaßung, dass das war aber auch zu erwarten, weil da haben ja Trump und die Chinesen auch das gleiche Interesse, dass die Chinesen sozusagen auf den Iran einwirken wegen der Straße von Hormuz, weil die Ölpreise, die können ja auch für die Chinesen nicht dauerhaft da oben bleiben. Ich glaube auch nicht, dass die Chinesen, wenn sie amerikanisches Öl kaufen, den Marktpreis bekommen, sondern dass da ein fetter Discount drauf ist. Und Trump braucht halt den niedrigeren Ölpreis, das haben wir ja schon besprochen. Nicht, weil das jetzt schädlich wäre für die US-Wirtschaft, aber weil die Tankstellenpreise halt dann doch schädlich sein könnten für die Midterms. Und insofern denke ich mal, dass sie sich da irgendwas ausbedungen haben, dass die Chinesen auf die Iraner nochmal mit ein bisschen mehr Nachdruck einwirken. Könnt ihr da mitgehen?
Garantiert. Also da stand ja zwischen den Zeilen auch, sei es jetzt auf Fox News, sei es bei Bloomberg oder anderen, dass Xi und Trump eine Öffnung, ich pack's mal in Anführungsstrichen, der Straße von Hormuz wollen. Und das bedingt natürlich, dass die Chinesen ihre Beziehungen zu den Iranern spielen lassen und entsprechend Druck ausüben oder auch wirtschaftliche Anreize reinbringen, damit man hier eine schnelle Beilegung dieses Konflikts, also gerade der Straße von Hormuz, bekommt. Das ist definitiv auch in den Hinterzimmern besprochen worden, da bin ich mir sicher.
Werbung. Hi, hier ist Timo und ich möchte heute Danke sagen. Danke für die unglaubliche Resonanz auf unsere Jubiläumsaktion. In den letzten Tagen haben sich bereits unzählige Anleger bei The Dip Plus gesichert. Und genau deshalb heute nochmal der wichtige Hinweis für dich. Unsere Jubiläumsaktion, die endet morgen, am Montag, den 18. Mai um 23.59 Uhr. Danach gelten wieder die regulären Preise ohne unser Jubiläumsgeschenk. Und unser Geschenk, das sieht so aus. Wenn du jetzt 12 Monate bei The Dip Plus buchst, kriegst du 6 Monate gratis on top. Und wenn du 24 Monate buchst, dann kriegst du sogar 12 Monate gratis obendrauf. Das bedeutet für dich einen Preisvorteil von bis zu 399 Euro. Und natürlich kriegst du alle Plusleistungen. Unser tägliches Opening Briefing für den besten Start in den Handelstag. Live-Updates bei allen wichtigen Marktbewegungen. Die neuesten Käufe und Verkäufe von Sebastian und mir in unseren privaten Depots. Jeden Freitag ein exklusives Video, in dem wir unsere Depotpositionen besprechen. Exklusive Q&A-Sessions mit uns. Und natürlich unser nächstes großes Live-Event am kommenden Mittwoch um 18 Uhr. Also, wenn du dabei sein möchtest, dann klicke jetzt auf den Link in den Shownotes und sichere dir dein Jubiläumsangebot. Und denk dran, die Aktion, die endet morgen um 23.59 Uhr und die wird es so auch nie wieder geben. Lars, Sebastian und ich, wir freuen uns auf dich.
Das glaube ich auch, insbesondere weil die Taiwan-Frage eigentlich keine war. Das ist eine Wiederholung des Standpunkts. Und das durfte China meines Erachtens auch so äußern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die ihre offiziellen Statements miteinander koordiniert haben. Das durfte China so offen äußern, weil jeder weiß, dass da in den nächsten, also ja, vielleicht fliegt mir diese Aussage um die Ohren, dann sprechen wir über 40% niedrigere Indexstände auf der ganzen Welt, aber locker 40%. Jeder weiß, dass das in den nächsten realistisch 2-3 Jahren eigentlich keine Frage sein kann. Denn wer ist der große KI-Profiteur? China. Und das sind sie nicht mehr in dem Moment, wo Taiwan die Chips nicht mehr herstellen kann. Das ist momentan die kritische Infrastruktur schlechthin. Und ich glaube ehrlicherweise auch, dass deswegen kann man, würde ich mir jetzt, also langfristige Immobilienprojekte in Taiwan wären vielleicht eine andere Geschichte. Ob nun in 5 oder in 10 Jahren, beide, sowohl die USA als auch China, tun alles, um unabhängig zu werden von dieser Chip-Produktion. Und in dem Moment, wo sie es sind, wird die Taiwan-Frage sicherlich anders beantwortet. Und die USA, by the way, werden dann auch nicht im Weg stehen. Die Vorstellung, dass dort amerikanische Truppen Taiwan, wenn Taiwan strategisch nicht mehr relevant ist, stehen und das Land verteidigen, die ist wohl, ich glaube sogar, das weiß Taiwan selber. Und deswegen, ich glaube, das ist kein Thema momentan.
Ich würde noch ganz kurz anmerken, dass viele immer nur den isolierten Blick haben, damit meine ich jetzt nicht dich, Lars, China-Taiwan muss einen Krieg geben oder keinen Krieg. Also es ist nicht schwarz-weiß, es ist eher grau, weil wenn man in Taiwan auch mal die politischen Bewegungen anschaut, gibt es immer mehr pro-chinesische Parteien, die auch immer mehr Macht gewinnen. Das heißt, das kann auch in peu à peu mit einer politischen Lösung einfach erfolgen, dass pro-chinesische Parteien die Macht bekommen und dann sich einfach angliedern wirtschaftlich oder ein wirtschaftlicher Druck auf Taiwan so groß gemacht wird, gerade wenn sie nicht mehr so bedeutend sind, dass sie sich an China angliedern. Ja. Also es gibt da viel, viel mehr Optionen als einen harten Krieg.
Aber wisst ihr, was auch, ich meine, da ist man ja dann wirklich schon, wer baut denn dann die Chips? Also es geht ja dann um die Fertigung. Wer wird denn das in den USA? Wer wird da der große Profiteur sein? Also ist das dann, das Intel wird es ja wohl nicht sein, oder? Also ich meine, die haben zwar eine Foundry-Sparte, aber...
Ja, Softbank investiert ja auch massiv gerade in den USA. Also das gibt's ja dieses Wahnsinns-Open-AI-Projekt, wo man nichts mehr gehört hat, wo ja Sam Altman gesagt hat, er will, was waren es, 1,5 Billionen investieren. Also ich gehe davon aus, dass das so peu à peu wegwandert und Taiwan damit halt das sogenannte Silicon Shield, also diesen Schutzschild durch die Chipsmanufaktur, einfach verlieren wird.
Naja, und China macht das Gleiche, ne? In einem erheblichen Umfang. Das Problem ist, dass die Nachfrage momentan so brutal hoch ist, dass das ja auch wahnsinnig viel CapEx anzieht. Also jetzt in diesem Moment, es gibt ja keine Firma, die jetzt sagen kann, lass uns mal den aktuellen Zyklus ignorieren. Wir kümmern uns darum, was in 3 oder 4 Jahren passiert. Weil jeder das Gefühl hat, wenn ich jetzt mal 2 oder 3 Jahre lang nicht dabei bin, dann spiele ich sowieso keine Rolle mehr. Und deswegen ist diese aktuelle Nachfrage, ist eine, die nur gelöst werden kann mit der bestehenden Infrastruktur. Alles andere beschäftigt uns erst in vielen Jahren.
Okay, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, erst im ersten KI-Winter sozusagen, wo die Nachfrage auch mal tatsächlich runtergeht, da kümmern die sich dann, also sowohl die USA als auch China, darum, dann halt die Fertigung richtig aufzubauen, die Infrastruktur, die dafür benötigt wird.
Er spricht vieles dafür, dass dann CapEx dahin fließt, in die Infrastruktur. Mhm. Jetzt zusätzlich das noch zu machen, das ist selbst für die Hyperscaler schwer zu kommunizieren. Die geben ja eh schon alles aus, was sie verdienen.
Ja. Ja gut, interessant. Also das nehmen wir einfach mal mit, diesen Zwischenstand hier für ja auch kommende Ausgaben natürlich. Und falls ich jetzt in der Zwischenzeit noch was tun sollte zwischen Trump und Xi, falls es dort weitere Verlautbarungen gibt, dann werden wir das in der By the Dip App kundtun. Also ihr hört diese Ausgabe am Sonntag. Falls dann in der Zwischenzeit nochmal etwas Erhebliches passiert sein sollte oder eine große Headline rausgekommen ist, die Einordnung bedarf, dann werden wir das bei uns in der App also entsprechend kommuniziert und eingeordnet haben. So, nächstes Thema, Inflation. Sebastian, die ist heißer reingekommen in den USA als erwartet bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wo die Erwartung tatsächlich lag, aber sie war bei 2,8%.
3,8 statt 3,7. Also 3,8.
Bisschen heißer, okay. Und ist das jetzt besorgniserregend? Ist das gefährlich?
Das ist ja das, was die Märkte gerade versuchen herauszufinden und auch, ob weitere Zinssenkungen erfolgen können. Also mein Fazit wäre, wenn wir mal die Inflation anschauen, die zwar ein bisschen heißer war, dann gibt es ja noch die Kerninflation. Das heißt, man nimmt volatilere Teile des Warenkorbs weg, also die Energiepreise weg und die Lebensmittel. Dann waren wir so bei 2,75, da wurden so 2,65 erwartet. Also das ist noch alles so halbwegs im Rahmen, würde ich sagen. Die eigentliche Sache bei der Inflationsberechnung ist, wenn wir mal reinschauen unter die Motorhaube, die Energiepreise sind der Treiber, das heißt, da kommt der Druck her. Wir haben ihn noch nicht breitflächig in der amerikanischen Wirtschaft drin, ein bisschen bei den Lebensmitteln. Da drücken natürlich auch die Düngerpreise perspektivisch mit rein, wenn die Straße von Hormuz länger gesperrt bleibt und wir dadurch eine Inflation bei den Nahrungsmitteln bekommen. Wir haben aber auch bei der aktuellen Inflationsberechnung den Sondereffekt. Wir hatten ja eine Art Government Shutdown im Oktober und deswegen wurden die Mieten doppelt in die Inflation diesmal eingerechnet. Das hat auch ein bisschen angetrieben. Also ich muss sagen, solange die Inflation im Energiesektor sich hält, ist das alles noch in Ordnung und kann sogar bedingen, dass Kevin Warsh die Zinsen senken kann. Denn dafür gab es sogar mal einen Präzedenzfall in den 90er Jahren. Aber ich gebe erstmal an euch ab. Also für mich im Moment noch kein gravierendes Problem, auch wenn man sieht, dass so die langfristigen Staatsanleihenrenditen, die 30-Jährigen bei über 5% schon mal reagieren, aber auch noch, sag ich mal, auf einem kontrollierten Level.
Ja, den Präzedenzfall, den merken wir uns jetzt gedanklich mal, den greifen wir gleich nochmal auf. Aber erstmal, Lars, was ist dein Take zur Inflation?
Ich denke auch, das ist noch im kontrollierbaren Bereich. Man muss wirklich die Anleiherenditen sich anschauen. Die dürfen einfach nicht zur Oberseite ausbrechen. Das sähe nach Kontrollverlust aus. Und das hat der Markt eindeutig auf dem aktuellen Niveau nicht eingepreist. Was er meines Erachtens korrekt einpreist, ist, dass die, solange es nur irgendwie geht, und da sprechen wir über einen Zeitraum, der sicherlich noch Monate in der Zukunft liegt, solange es irgendwie geht, wird jede Notenbank, insbesondere aber die Fed, versuchen, passiv zu bleiben. Denn wie du es machst, ist es verkehrt. Denn Trump könnte von heute auf morgen sagen, ja, wir haben jetzt die Situation ist im Iran gelöst, die Straße von Hormuz ist wieder offen. Und dann hast du als Notenbank bei deiner Sitzung vorher die Zinsen erhöht, dümmer kannst du nicht mehr dastehen. Und was passiert auf der anderen Seite? Wenn du nichts machst, dann heißt es, hallo, wir haben die Inflationsdaten, sind jetzt seit April so erhöht, warum habt ihr denn nichts gemacht? Und da ist, glaube ich, die passive Seite, wenn man davon ausgeht, dass Trump natürlich auch auf diese Daten schaut und weil er ein gesteigertes Interesse hat, die Märkte zumindest nicht erheblich unter Druck zu bringen jetzt, da wird der Markt meines Erachtens einpreisen, dass die Notenbank so lange wie möglich durchhält. Und darüber hinaus, wir haben es schon mal besprochen, also die 2% stehen in allen Wirtschaftsbüchern drin. Ich glaube, 3% sind vollkommen in Ordnung. Alle können mit 3% leben. Außer der Sparer, der nichts macht mit seinem Kapital, der wird noch schneller enteignet, beziehungsweise er erlebt einen Vermögensverlust. Das war aber vorher schon so. Wer die letzten 3 Jahre nicht die Zeit genutzt hat, um mal drüber nachzudenken, was passiert eigentlich mit meiner Kaufkraft, der sagt dann auch vorsätzlich, ja, was soll's, ich verdiene genug, mich stört es nicht, wenn mein Geld an Kaufkraft verliert. Ist ja auch in Ordnung. So ein Luxus muss man sich gönnen können. Aber die meisten werden vermutlich diesen Podcast nicht lauschen, bei denen das die Einstellung ist. Also die Inflation ist noch kontrollierbar und das ist auch das, was die Notenbanken in den USA. In Europa haben wir es ein bisschen schwieriger, weil wir so schlecht, weil wir immer nur reagieren können. Ich glaube noch nicht, dass es der Belastungsfaktor für den Markt ist.
Ich lache gerade, weil ich mir gerade vorgestellt habe, ja, die schleichende Verarmung, ach, die gönne ich mir, Gönjamin. Aber die 3%, die du gerade angesprochen hast, die beziehen sich nicht auf die Anleihenrenditen, sondern auf die Inflation. Ne? Also die Fed wird 3% Inflation tolerieren und das dann also auch als ja ein Niveau ausrufen, was irgendwie kontrollierbar ist. Also okay, das ist verstanden. Aber die Zinsen, die Yields der Anleihenrenditen, ich meine, wir sind jetzt bei den 30-Jährigen schon knapp über 5%. Das galt doch immer mal als diese Zone, wo es richtig unangenehm wird. Also wo wird es denn jetzt wirklich richtig unangenehm? 5,5, 6, also
die Geschwindigkeit krass. Ist es meines Erachtens. Du da kannst nicht innerhalb von einem Monat auf 5,5 oder dann in zwei Monaten in Richtung 6. Das, glaube ich, wäre schwer kontrollierbar. Und das wäre auch schon früh dann ein Warnsignal. Wir sehen, dass wir immer in den 30-Jährigen von 5,1, 5,15 immer wieder so leicht zur Unterseite abprallen. Jetzt sind wir gerade eher oben angekommen. Aber es ist eher die Geschwindigkeit, mit der das Ganze passiert. Das ist, glaube ich, nichts, was der Markt derzeit einpreisen könnte, weil es eben auch klar den Plan, ja, nochmal Refinanzierung findet statt. Und das widerspricht den Plänen von Kevin Warsh und von Scott Bessent. Sehr schnell steigende Anleiherenditen hätten fallende Aktienkurse zur Folge.
Okay. Also Sebastian, wir greifen den Präzedenzfall gleich nochmal auf. Gerne. Ich möchte ganz kurz nur meinen Take auch dazu machen, weil, also wo ist denn jetzt die Rallye entstanden, die... die schnellste Rallye aller Zeiten sozusagen, also ja, so kann man es auch nicht ausdrücken, also von überverkauft zu überkauft, das war jetzt ja sozusagen der Indikator, worauf man jetzt das mit der schnellsten Rallye beziehen kann. Aber, also, das ist ja dieser KI-Trade, der sich insbesondere im Chipsektor abspielt und diese Sorgen um Stagflation oder Stagflation-Light, also sich eine abschwächende Wirtschaft und ansteigende Inflation. Das sind ja diese beiden Kräfte, die aktuell miteinander kämpfen. Und wir haben jetzt einen Nasdaq 100, der deutlich über 29.000 Punkten immer noch steht, auch wenn er jetzt höchstwahrscheinlich am Freitagshandel niedriger reinkommt. Aber wir haben halt eben diese besagte 5% Rendite bei den 30-Jährigen und auch die 4,5% bei den 10-Jährigen Anleihen aktuell. Und ich sage nicht, dass das sich jetzt manifestiert, aber irgendwann wird es ein Problem. Also irgendwann wird es ein Problem und ich glaube, das ist jetzt wirklich auch sehr stark Headline-abhängig, ob man nochmal tatsächlich auch eine Rallye bis zu den 30.000 Punkten sieht. Also das ist jetzt keine große Rallye für den Index mehr, aber das wird dann einige Aktien in diesem Index dann höchstwahrscheinlich auch wieder gut bewegen und wahrscheinlich auch den S&P 500 dann nochmal auf ein neues Allzeithoch tragen. Also vielleicht sogar in Richtung 8.000 Punkte, wer weiß. Aber dann 8.000 Punkte im S&P oder 30.000 im Nasdaq 100 und weiterhin die 5% bei den 30-Jährigen, das geht aus meiner Sicht irgendwie nicht so richtig zusammen. Und ja, also irgendwas muss passieren. Entweder die Renditen sinken deutlich oder die Aktienkurse geben deutlich nach. Also das ist so mein Take dazu.
Oder Zinskurvenkontrolle. Aber das wäre natürlich ein hartes Statement.
Ja, ich meine, ich finde das nicht so irrational. Also wir was sagen... Steigende Unternehmensgewinne braucht man für steigende Aktienkurse. Letzte Berichtssaison war so strong, wie sie nur sein konnte. Unglaublich stark. Check. Die Liquidität sollte steigen. Die Liquidität steigt sehr deutlich seit dem 1. April. Liegt auch an dieser Bankenreform. Und darüber hinaus eine Notenbank, die sich dem nicht in den Weg stellt. In diesem Fall reicht Passivität. Also die drei Checkboxen, die man immer wieder anschaut als Basis für steigende Kurse, die sind halt grün angecheckt. Und das heißt, ich sehe dieses, dass wir aus dieser Situation bräuchte es irgendwas, ja, Korrekturen, 5, selbst 10% wären ja wünschenswert, gerne. Ich habe immer noch eine Cashquote, die ich gerne runterbringen würde. Aber das sind sentimentgetriebene Konsolidierungen, die dann stattfinden. Nur warum sollte der Markt aus dieser Situation heraus, In der nächsten Earnings Season werden wir sehen, ob die hohen Hürden überwunden werden können. Warum sollte er jetzt fallen? Also die Renditen dürfen nur kein Warnsignal senden, indem sie weiter steigen. Sie müssen aber nicht deutlich zurückkommen, meines Erachtens, damit Aktienkurse weiter steigen können.
Okay, na gut. Und was ist der Präzedenzfall, Sebastian, den du vorhin angesprochen hast?
Es gibt ja immer die Diskussion, die gerade über den Weg läuft, dass wenn die Inflation jetzt so langsam ansteigt und die Energiepreise, dann hat ja Kevin Warsh keine Möglichkeit, die Zinsen zu senken. Und das stimmt nicht. Also wir hatten Anfang der 90er auch einen Fall, da war Alan Greenspan damals als Chef der Fed. Da ist die Inflation in den USA von um die 3% auf 6 gestiegen und er hat trotzdem die Zinsen 5-mal gesenkt. Und das hat er deswegen getan, weil er gesagt hat, die Wirtschaft ist in einer rezessiven Phase. Er muss die Wirtschaft stimulieren. Und der Fokus der Fed ist auch nicht unbedingt auf die aktuelle Inflation, sondern man schaut auf die Erwartungen. Und wenn man dann das Gefühl bekommt, der Verbraucher und alle erwarten eine breitflächige Inflation, dann ist es gefährlich, die Zinsen zu senken. Aber wenn man sagt, das bleibt isoliert, nur im Energiesektor und wird wieder weggehen, also man schaut da durch, dann gibt es die Option, die Zinsen zu senken. Also das möchte ich nur mal mit reinbringen. Ist natürlich das denkbar schlechteste Szenario für den, der Geld irgendwo anlegt auf dem Konto oder auch in kurzlaufenden Anleihen, weil da bleibt natürlich die Rendite deutlich unterhalb der Inflation zurück. Aber es gibt die Möglichkeit für Kevin Warsh, trotz der steigenden Inflation die Zinsen zu senken. Und das wäre nicht das erste Mal. Also das mal als Markthistorie.
Die Begründung wäre dann auch noch fast gleichlaufend. Ne? Damals die zu sagen, der Produktivitätswachstum durch die damals das Internet wird dafür sorgen, dass die Lohnstückkosten, also die Löhne und Gehälter, sinken. So, genau das Gleiche kannst du natürlich auch heute sagen. Wir können jetzt nicht, denn also steigende Löhne und steigende Gehälter führen zu einer steigenden Inflation, weil der Konsum angeheizt wird und so weiter. Wenn du aber heute einfach das Narrativ, das Gleiche nimmst, was Greenspan von sich gegeben hat, durch erhöhte KI-Produktivität werden die Löhne und Gehälter, was im Übrigen derzeit der Fall ist, bei Rekordgewinnen der Hyperscaler verdienen derzeit auch in Europa, aber insbesondere in den USA, partizipieren die Angestellten nicht so sehr davon. Wahrscheinlich mit dem Druckmittel KI, weil man sagt, naja, du kannst ja mehr fordern, aber die KI fordert übrigens gar nichts außer Strom. Genau mit der gleichen Erklärung könntest du heute sagen, die Produktivität wird gesteigert, aber Löhne und Gehälter steigen nicht mit. Dementsprechend ist das nicht inflationär. Also erhöhe ich jetzt nicht reflexartig die Zinsen, sondern im Gegenteil, ich halte sie stabil oder senke sie sogar. Also das ist der Vergleich mit den 90er Jahren. Kann jeder selber überlegen, ob er sagt, das stimmt oder das ist viel zu früh dafür. Aber es gibt schon Anzeichen dafür, dass Löhne und Gehälter nicht mehr entsprechend den Gewinnen der Unternehmen mitsteigen.
Aber Sebastian, ist das dein Basisszenario oder ist das ein Außenseiterszenario?
Nein, das würde ich schon eher ins Basisszenario. Also Kevin Warsh, ich bin voll bei Lars. Abwarten, Passivität ist das Wichtigste. Ich würde in die Diskussion sogar noch einbringen, dass das haben wir ja gesehen, als die Notenbanken, die EZB, die Fed jetzt zu lange nach Corona gewartet haben, weil die Inflation durch die Decke ging. Da hat man zu lange gewartet und hatte dann eine Begründung parat, indem man gesagt hat, wir haben ein asymmetrisches Inflationsziel. Bedeutet, die Inflation war jetzt so lange so niedrig, dass es ja okay ist, wenn sie mal ein bisschen länger, ein bisschen höher läuft. Und das ist das. Ich glaube, man wird die Passivität erstmal wählen, man wird zuschauen. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass sich die Straße von Hormuz öffnet und die Energiepreise perspektivisch wieder runtergehen, kann man die Zinsen senken. Und das ist ja auch das, auch wenn Kevin Warsh sich jetzt nicht als so super Trump-nah positioniert hat und gesagt hat, er ist unabhängig, kann er natürlich trotzdem die Zinsen senken. Die Fed-Bilanz wird momentan auch ausgeweitet. Also da tut sich momentan sowieso schon was in Richtung Liquiditätslockerung. Also von daher, mich würde es nicht überraschen, wenn am Ende alle überrascht sind und wir doch eine Zinssenkung bekommen, genau mit so einer ähnlichen Begründung wie in den 90er Jahren.
Ja, extrem spannend. Also da bin ich jetzt tatsächlich auch mal gespannt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie ihr das seht. Also rechnet ihr auch mit einer Zinssenkung? Ich weiß, das ist jetzt erstmal sozusagen eine These, die vielleicht so ein bisschen kontraintuitiv anmutet angesichts der Situation. Also wir haben eine höhere Inflation und dann ist das noch immer nicht gelöst im Iran und die Straße von Hormuz ist nicht offen und trotzdem könnte vielleicht eine Zinssenkung gar nicht so unwahrscheinlich sein. Also versucht euch da mal an einer sachlichen Einordnung und wir sind da sehr gespannt, eure Einlassungen zu lesen. Aber ich würde sagen, Gehen wir jetzt rüber.
Ich würde dann das neutralen Standpunkt nehmen. Also mir würde momentan reichen, wenn er einfach nichts macht. Ich glaube, die Inflation muss erst zurückkommen, bevor er dann Zinssenkungen, aber deutlich früher, da bin ich in Sebastians Lager, deutlich früher, als man denkt, werden die dann wieder ein Thema. Ich glaube, nur momentan ist noch wenn man sich die Fed Funds Rates anschaut, Haupttake, dass nichts passiert. Umso spannender ist ja, wenn sich jetzt schon jemand rauswagt und sagt, Zinssenkungen sind hier nicht vom Tisch. Das sind sie sicherlich nicht.
Ja. Bei den Fed Fund Rates ist da nicht für Dezember mittlerweile sogar eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass da ein Schritt nach oben kommt?
Ich guck ehrlicherweise mir nur die nächsten 6 Monate an, weil danach ist das ja in dieser Welt gar nicht sicher. Aber kann ich dir nicht sagen im Dezember.
Okay, alles klar. Okay. Gut, dann sprechen wir jetzt über Altcoins und da habe ich hier den Slogan mitgebracht, darauf achten wir jetzt. Und ich übergebe dir die Bühne, Lars.
Danke. Ja, in der Hoffnung, dass wir pünktlich zu unserer Aufnahme, gestern war es ja einigermaßen, also gestern am Donnerstag sah es einigermaßen grün aus, in der Hoffnung, dass wir ein bisschen mehr hätten ranpacken können. Also meine Annahme ist, dass man den neuen Bullenmarkt erst dann ausrufen darf und das habe ich mir nicht ausgedacht, wenn auch die Altcoins zumindest mal ein klares Anzeichen der Bodenbildung zeigen. Wir sehen das in einzelnen projektbezogen, wie bei einer Chainlink, wie bei einer Solana. Da gab es teilweise sehr deutliche Gegenbewegungen, die aber wirklich, wenn man so will, projektspezifische Nachrichten als Ursache hatten. In der Breite, egal ob man sich jetzt die Nummer 2 Ether anguckt oder andere, sehen wir das einfach noch nicht. Und so lange ist für mich, es passt gar nicht so richtig zu meinem Narrativ. Das gebe ich ganz offen zu, weil diese zusätzliche Liquidität sollte sich langsam auch im Kryptosektor zeigen. Das ist nur bedingt der Fall bisher. Auch wenn ich mit meinem Tranchenkauf in Bitcoin im Plus bin. Ich hätte mir gewünscht, dass da schon ein bisschen mehr Dampf unter der Haube ist bei dem Risk-on-Markt, den wir derzeit haben. Aber die Altcoins signalisieren das einfach noch nicht. Und deswegen unter dem Aspekt muss man die Ampel leider auf gelb stehen lassen. Da müssten wir erst deutliche Reaktionen sehen. Zumindest mal in den Top 5, Top 10 würde ich mich umsehen. Ich gehe davon aus, dass Hunderte oder Tausende von Projekten auf den hinteren Plätzen gar keine Rolle mehr spielen werden in ein paar Jahren und sich auch gar nicht mehr erholen. Also der einfach nur Charttechnik zu machen und sagen, guck mal, hier auf Platz 38 ist keine Ahnung welches Projekt, die standen mal so und im logarithmischen Chart sieht das gut aus, glaube ich nicht. Glaube ich persönlich nicht dran. Die sind alle dem Untergang geweiht.
Sebastian, siehst du es ähnlich? Guckst du überhaupt die Altcoins an?
Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre jetzt auch ein bisschen nicht richtig, oder was heißt bis jetzt, wäre nicht richtig, wenn ich jetzt irgendwas über Solana oder Ethereum erzähle. Ich gucke auf die nicht. Ich lese, sage ich jetzt ganz ehrlich, was Lars schreibt. Ich gucke auch, was Alex so sagt, aber ich schaue auf den Bitcoin und ansonsten der Rest interessiert mich ehrlich nicht, weil ich glaube, dass schon die tausenden Projekte am Ende der Liste sind schon einige wahrscheinlich komplett hinüber und das Sterben wird sich so langsam nach vorne durchziehen. Natürlich werden welche übrig bleiben. Ich spreche jetzt nicht den Tod des gesamten Altcoin-Sektors aus, aber das ist für mich nichts, wo ich sagen muss, da muss ich dabei sein. Das ist irgendwie so Pennystock.
Der Mann weiß, wie man Stimmen sammelt. Unter jedem Bitcoin-Video kann ich das sehen, wenn ich über was anderes spreche. Gar nicht erst in den Mund nehmen und wenn, dann mit Seife auswaschen anschließend. Sebastian weiß, wie man sich die Stimmen pennt. Ja, Bitcoin ist auch das Beste und Größte. Habe ich auch am meisten.
Ja, aber da war ich zu spät, sage ich ja auch. Also ich habe ja früher gekauft, dann mit einem sehr, sehr guten Gewinn verkauft und dann lange zugeguckt.
Das ist doch noch besser. Reumütige Menschen mögen die Leute noch lieber. Das ist alles richtig, was du hier machst. Richtig gut.
Ja, und ich finde, ein bisschen Reue könntest du jetzt auch mal zeigen, dass du meinen Solana-Trade nicht mitgemacht hast, der übrigens sehr erfolgreich war.
Stimmt, absolut.
Nein, okay, nicht sehr erfolgreich. Hattest du ein perfektes Händchen. Aber es war glaube ich, ganz gut. Also.
Doch, haben doch viele geschrieben. Für Timo war der richtig gut.
Was denn? Ich habe da
14, also, wir hatten ja nur
14% in 5 Wochen.
Ja, das war gut. Rechne das mal hoch aufs Jahr. Rechne das mal hoch aufs Jahr und schon. Da steht auch immer Jahresrendite dran und das ist so ein kleines
genau. Sternchen. Annualisiert. Stand hier
annualisierte Rendite.
So machen. Genau. 0,5%
mach mal, ich kann, pass auf, wie berechnet man Renditen und so weiter, IZF und ja, genau, alles. Lars, guck dir doch mal die Solana an. Da würde mich jetzt nämlich wirklich mal deine charttechnische Meinung interessieren, weil jetzt mal ganz ernsthaft, unabhängig vom Newsflow jetzt, den du vorhin angesprochen hast, aber ich finde, das sieht echt nicht so verkehrt aus. Ich habe da jetzt das rausgezogen, also den Gewinn erstmal rausgezogen. Allerdings finde ich, dass das tatsächlich sehr nach einer abgeschlossenen Bodenbildung aussieht.
Ja. Also im Idealfall würden wir auf Wochenschlusskurs noch einen Moment, kommen wir ja wieder ein bisschen raus. Also auf Wochenschlusskurs über 97, 98 wäre noch schöner. Aber ansonsten gebe ich dir recht. Allerdings führt das bei mir dann immer zu einer Wenn-Dann-Bedingung. Und ich möchte jetzt keinen Rutsch mehr unter 84, 85.000 Dollar sehen. Also alles, was darüber stattfindet, ist geeignet, um die nächste Rallye in Richtung 119, 120 einzuleiten. Absolut.
Ich würde sagen, bis 100, also ich will jetzt nicht hier Korinthen kacken, Entschuldigung für den Ausdruck, aber also ich denke mal, dass auf der Oberseite bis 111 Dollar würde ich sehen, weil da die 200-Tage-Linie kommt und das ist ja dann immer so ein Gehacke da mit der 200-Tage-Linie. Also.
Ja, ich habe die bei den, ehrlicherweise bei den Kryptos, ist es für mich nicht so eine Relevanz, aber kann sein, am Ende, wenn du eine Bodenbildung hast, bei einem Wert, der übergeordnet in, ja, zumindest mal, wenn man sich langfristig den Chart logarithmisch anschaut, ja im Aufwärtstrend ist, ist das ja dann auch nicht so wichtig wie die einfach die Einschätzung, es kann dann weiter steigen.
Kurze Unterbrechung, aber für ein Dankeschön, finde ich, muss immer kurz Zeit und Platz sein, denn Lars, Timo und ich möchten uns bei euch bedanken. 85.000 von euch haben uns bereits abonniert auf den bevorzugten Podcast-Plattformen. 85.000 ist aber noch nicht 100.000. Und 100.000 ist wie an der Börse so eine runde psychologische Marke, die Anleger magisch anzieht. Und uns zieht die Marke von 100.000 deswegen genauso an. Daher der Aufruf und auch die Bitte natürlich an alle, die es noch nicht getan haben. Lasst ein Abo da, werdet vom Zuhörer zum Abonnenten, bleibt informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Und dafür sage ich jetzt schon mal Danke und weiter geht's.
Die Altcoins haben mehr gelitten, als die meisten von uns das wahrscheinlich gedacht haben. Und es konzentriert sich einfach sehr viel mehr auf Bitcoin, obwohl man genau das vor 2 oder 3 Jahren nicht gedacht hat. Also wenn man gesagt hat, naja, die Bitcoin-Nachfrage wird sich so ein bisschen zerfransen. Nee, das Gegenteil ist passiert. Die meisten sind eher im Lager von Sebastian, dass sie sagen, wenn ich Krypto mache, und das scheint auch im institutionellen Bereich eindeutig der Fall zu sein, das können wir anhand der ETF-Flows sehen, dann mache ich aber alles im Mutterschiff. Das muss man so anerkennen. Sieht charttechnisch am stärksten aus.
Ja, also ich finde, das liegt alles nur an der Investitionszurückhaltung von Sebastian Hell. Wenn Sebastian da mal endlich mal so 2, 3 Orders platzieren würde, dann ja.
Ja, aber da kann ich
die Sache schon anders aus.
Ich danke, helfe, Sebastian, danke. Ich helfe, wo ich kann, aber da kann ich leider nicht helfen.
Da kannst du.
Okay. Kann ich leider nicht. Ich kann aber noch für die Chronistenpflicht kurz anmerken.
Das ist so das, was man immer sagt, wenn so der beste Kumpel anruft und sagt, hey, ich habe da einen Umzug, wie wär's? Wärst mit dabei? Ja, ich helfe immer, wo ich kann, aber in dem Fall kann ich dir
leider nicht. Aber in dem Fall kann ich leider nicht helfen. Ja, genau. Ich wollte aber noch, damit wir es auch in der Ausgabe haben, fällt mir gerade ein, ist jetzt nicht unbedingt ein Altcoin-Thema, aber der Clarity Act, nur mal kurz als News, hat ja auch eine wichtige Hürde genommen, und zwar im Bankenausschuss des US-Senats. Also jetzt geht's in der Abstimmung weiter, aber das kann ja auch mal neuen Schub reinbringen, weil man sich jetzt endlich geeinigt hat, ob man gewisse Bonusprogramme starten darf, wenn gehandelt wird, gerade auch bei Stablecoins. Und da war ja immer, dass das Kapital verzinst werden darf. Da waren die Banken dagegen. Jetzt darf man aber Aktivitätsvergütungen geben, also wenn man besonders viel macht oder sonst was. Also das nur mal auch am Rande noch als Info. Wenn das durchgeht, und es muss ja jetzt kurzfristig durchgehen, weil ansonsten sind wieder Wahlen und wahrscheinlich ist es dann blockiert, der Clarity Act, das kann ja auch wieder nicht nur im Stablecoin-Sektor, sondern auch generell wieder neues Leben einhauchen.
Ich glaube, das wird auch passieren. Überleg doch mal, ich will jetzt nicht behaupten, dass es in den USA sowas wie oder irgendwo so etwas wie Lobbyismus gäbe, aber wer hat das denn alles finanziert? Also da wird die Banken, wenn es nach denen ginge, hätten, würden wir gar nicht drüber diskutieren. Das wird also sowas von diese neuen Sachen, damit wollen wir gar nichts zu tun haben, das Schmuddelkapital. Nur hat das Schmuddelkapital diese ganze Kampagne noch mit viel mehr Geld finanziert als die etablierten Banken. Also ich bin mir sicher, dass das durchgehen wird.
Sprich nicht mit dem Schmuddelkapital.
Sing nicht ihre Lieder, genau.
Naja, Schmuddelkapital, da fällt mir jetzt keine gute Überleitung zu Münchner Rück ein.
Ist jetzt aber Druck bekommen.
Genau, vielleicht ist da das Schmuddelkapital jetzt rausgeflossen, um da halt in den Stablecoin-Sektor reinzufließen. Die Münchner Rück hat Zahlen gemeldet in dieser Woche. Gewinn war überragend, wobei jetzt die Vergleichsbasis zum Q1 2025 jetzt wirklich sehr, sehr niedrig war, wegen der Waldbrände in Kalifornien damals. Und der Outlook hat aber nicht überzeugt. Und deswegen ist die Aktie unter Druck geraten, notiert jetzt deutlich unter 500 Euro. Einige andere Rückversicherer hat es auch getroffen. Und ja, da ist jetzt halt die Frage, Sebastian, was muss man da jetzt auf dem Schirm haben? Was muss man da jetzt wissen?
Ja, der Druck bei der Münchner Rück war ja primär daraus, dass das Geschäft mit den Erstversicherungen, also ein Rückversicherer lebt ja von den Erstversicherern, indem die Erstversicherer Risiken an den Rückversicherer auslagern. Und dieses Geschäft oder auch das Neugeschäft und Verlängerungen ist zurückgegangen, auch aus dem Grund, weil die Erstversicherer weniger dafür bezahlen wollen. Und das war etwas, was bei Münchner Rück auch stärker durchgeschlagen hat als bei der Hannover. Auch bei der Hannover Rück, weil wir schon bei Rückversicherern sind, ist ja auch das Kursniveau zurückgegangen. Allerdings das Neugeschäft war etwas besser, trotz rückläufiger Preise. Und das war so der Grund, warum die Münchner Rück, ich glaube, es waren sogar 8% in einer Woche, also wirklich deutlich abgegeben hat. Ich muss sagen, ich habe für mein langfristiges Depot das auch genutzt, ein bisschen noch nachzukaufen, weil die Münchner Rück ist für mich ein hochsolides Unternehmen. Und nur weil jetzt dieses Geschäft einfach, wenn man sich nicht einig ist, wo die Preise sind, ist das für mich für so einen Mega-Compounder kein Grund, da jetzt irgendwie auszusteigen. Also kurzfristig vielleicht, wenn man da tradet, kann man das beachten. Aber für einen langfristigen Investor würde ich sagen, ist das ein richtiger Bonus, dass man da jetzt wieder reinkommt. Vor allem für unter 500 Euro.
Lars, du bist, glaube ich, auch investiert.
Ja, dass das Geschäft zyklisch ist, das ist nun allgemein bekannt. Und man muss fairerweise ja mal sagen, für jemanden, der mit Einzelaktien beginnen möchte, ist ein Zykliker noch dazu mit so einer Dividendenrendite ja das Einfachste. Anders formuliert, ein bisschen kritisch, wem das mit der Münchner Rück jetzt schon alles zu sehr wie Novo Nordisk-artige Zuständige sind und jetzt fällt frecherweise die Aktie, der hat so ein bisschen die Antizyklik, die langfristige Anlage nun mal braucht, der verkennt die einfach. Also zu sagen, ich kaufe die Aktie und ich möchte, dass die dann einfach steigt, da muss man sich ein Tagesgeld-ETF holen. Der steigt allerdings sehr langsam und sehr uninteressant. Oder man geht einfach zurück von Einzelaktien dann auf ETFs. Und ich meine das nicht böse, weil am Ende die Psychologie wahnsinnig viel auslösen kann. Die kann nämlich auslösen, dass du sagst, ja, Novo Nordisk ist auch irgendwann mal am Anfang nur 20% gefallen und am Ende wurden es so und so viel. Also, ich steige immer aus bei minus 10%. Das ist einfach kein Ansatz. Und vielleicht werden es irgendwann so viele Katastrophen auf der Welt sein, dass keiner mehr die Prämien bezahlen kann. Das weiß ich nicht. Noch sieht es zumindest nicht danach aus. Und dementsprechend nutzt man ja solche Tiefs, Achtung, keine Anlageempfehlung, um dann in Qualitätsaktien Stücke zu kaufen. Wer das wirklich immer nur prozyklisch erlebt und wem das Bauchgrummeln bereitet, der ist in ETF-Sparplänen einfach besser aufgehoben.
Und ich füge noch an, Lars, du hast diese Woche bei uns einen super, super Artikel in der App gehabt, weil du gesagt hast, so antizyklisch langfristig, das kann man machen, das ist das Richtige. Und genau das ist es ja. In der langfristigen Geldanlage kann ich ja antizyklisch reagieren. Und das finde ich, das muss man ja ausnutzen, dass man die Zeit hat und es aussitzen kann und ich kann einfach reingehen, ich muss kein Timing haben, ich muss kein Stop-Loss haben und ich sage, hey, Münchner Rück ist gefallen, weil da wurde ein bisschen weniger bezahlt, die sind sich halt nicht einig geworden, wird in einem Jahr keinen Menschen mehr interessieren. Und da kommt man in Top-Werte auch einfach rein, wenn man antizyklisch agiert.
Es sei denn, und das möchte ich auch sagen, langfristig heißt ja nicht, du hast vollkommen recht, Sebastian, aber langfristig ist nicht in einem Jahr, sondern in 10. Wenn jetzt unser Szenario, was wir vorhin angedeutet haben, wenn das vielleicht Also wenn es richtig dicke kommt, die Straße von Hormuz ist offen, diese ganzen Risikoprämien fallen weg, die Renditen kommen unter Druck und es ist vielleicht sogar die Möglichkeit für 2, 3 Zinsschritte zur Unterseite. Ich will nicht ausschließen, dass wenn die Zinsen deutlich sinken sollten, dass dann die Rückversicherer unter Druck geraten, weil die mit ihrem Zinsgeschäft, mit ihrem Anleiheportfolio ja ziemlich viel Geld verdienen. Für die ist das gar nicht so bullisch. Aber genau das will ich doch. Dann werden nämlich meine Risikoaktien komplett durch die Decke gehen und dann sollte ich mich nicht fragen, oh, wieso habe ich hier 1 oder 2 Aktien, die schwächer laufen, sondern habe ich überhaupt Werte, die mit einer Nicht-Korrelation da sind? Oder habe ich nur Werte, die immer in den gleichen Marktphasen steigen? Und von mir aus kann Münchener Rück nochmal 20% fallen aufgrund der Erwartungen fallender Zinsen. Und dann werde ich gern weiterkaufen, weil ich ja noch Dividenden haben möchte und später auch Kurssteigerung in den nächsten 5 und 10 Jahren. Also hoch willkommen, dass die Aktie, wenn ich sowieso was haben will, muss doch der Gedanke sein, wie kriege ich möglichst günstig das Ganze und nicht, warum steigt das Ding nicht?
Ja, guter Punkt. Also das sieht ja auf der Preisseite zumindest mal so aus, als könnte das noch weiter runtergehen. Und ja, wie du es gerade gesagt hast, Lars, also wenn wir jetzt wirklich nochmal so einen Ultra-Run an den Aktienmärkten sehen sollten, dann ist die Münchner Rück mit Sicherheit kein Outperformer auf der Kursseite. Aber das ist ja auch ein ganz anderer Spieler. Also wenn man jetzt sich das Portfolio vorstellt wie so eine Fußballmannschaft, dann ist ja die Münchner Rück eher so ein Defensivspieler, den man hinten drin haben möchte, einfach weil man da weiß, das ist so ein Wert, der liefert ab, der ist konstant, der ist zuverlässig und macht wenig Fehler. Und deswegen finde ich auch, dass die Münchner Rück, also dass sie jetzt gemeldet haben, weniger Neugeschäft zu machen, weil sie aktuell keine adäquaten Preise von den Erstversicherern bekommen. Das ist kein Zeichen der Schwäche, das ist ein Zeichen der Stärke. Aktuell stehen da 5,2% Dividendenrendite auf der Uhr für den jetzigen Einstandskurs. Die wollen bis 2030 80% der aufgelaufenen Gewinne an die Aktionäre zurückbezahlen. 80% in Form von Dividenden und in Form von Aktienrückkaufprogrammen. Also ich finde das schon dann wirklich attraktiv und ich glaube, dass das jetzt nicht so verkehrt ist, selbst wenn ich, da muss man halt auch wirklich, also da muss man das Spiel dann also auch Volatilität aushalten irgendwie und wenn man mal, ich sag jetzt einfach mal, auch eine größere Summe, 20.000 Euro da irgendwie reingepackt hat und die Aktie steht dann irgendwie 15-20% tiefer, da muss man sich halt einfach immer nochmal klar machen, wozu habe ich die denn gekauft? Habe ich die jetzt wirklich gekauft, weil ich kurzfristig mir irgendwas in puncto Kurs und Wertsteigerung erhoffe oder habe ich die gekauft, weil ich jetzt einfach mir einen Haufen Stücke einkaufen wollte, um eine vernünftige Basis bei der Dividende zu haben. Und in 10 Jahren kann man davon ausgehen, dass dieser Wert sowieso dann wieder höher steht. Also akzeptiere ich jetzt einfach mal den Drawdown, der kurzfristig stattfindet. Und ja, wie Costolani ja immer gesagt hat, erst kommt der Schmerz, dann kommt das Geld. Und ich glaube, in dem Fall ist das definitiv so. Und zwar mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall höher als bei einer
jetzt kommt
Circle.
Oh, bisschen hart habe ich jetzt. Circle ist ein, aber das ist ja nicht unser Thema.
Ja, können wir aber gerne. Münchner Rück oder Circle, was ist der bessere Defensivspieler im Portfolio, ne?
Ja, das ist wie Ronaldinho und Jens Jeremies.
ja, da haben wir ihn wieder. Jens Jeremies,
die Münchner Rück Hacker. Ist auf jeden Fall ein Defensivspieler, der dir jährlich 25 Euro noch an Spielfeldrand hinlegt. Das ist die aktuelle Dividende. Oder 6%. Das macht die Circle nicht. Ich wollte mal eure Fußballmetapher aufgreifen.
Ja,
ich wollte mal dabei sein.
Hast du was?
Bei so Fußballgespräch.
Ja, genau. Ein Spieler, der auf seine Prämie verzichtet.
Genau. Sehr gut.
Da sind wir im Bereich der Fabelwesen. Aber gut.
Vielleicht auch ein Spieler, der einfach irgendwie von der Wettmafia da schon mal Druck bekommen hat, dann einfach umzufallen in der 80. Minute.
Soll es geben?
Ja, soll es. Keine Ahnung. Soll es geben? Ich habe da mal so einen Film gesehen. Aber das ist auch jetzt gar nicht das wichtige Thema, sondern das viel wichtigere Thema ist ja, wie kann ich denn jetzt meine KI-Sonderdividende hier beantragen, Herr Hell?
Das ist bis jetzt noch gar nicht, aber das war ja auch Thema der Woche, hat sogar auf den Markt mal kurzfristig gedrückt, denn in Südkorea gab es eine politische Äußerung, dass man ja auf die immensen Gewinne, die hier im KI- und Halbleitersektor, generell auch im Tech-Sektor entstehen, dass man da ja eine Sondersteuer erheben könnte und die dann als Bürgerdividende an die Leute, also die Südkoreaner in diesem Fall, ausschütten kann. Das gab natürlich sofort eine rote Karte. Ich bleibe mal wieder beim Fußball seitens des Marktes. Dann ist man schnell zurückgerudert in der südkoreanischen Politik und hat gesagt, nee, nee, wir haben ja nicht gemeint, dass wir hier Übergewinne abschöpfen auf Unternehmensebene, sondern dass wir die Steuern, die wir einnehmen durch diesen Boom, und das mehr an Steuern dann wieder als Bürgerdividende ausschütten. Also ob das kommt, sind bis jetzt Äußerungen, werden wir sehen. Aber es wird definitiv Gesprächsbedarf in vielen, vielen Ländern geben, weil Stichwort Übergewinnsteuer und wo viel Geld verdient wird, da will man natürlich auch entsprechend als Staat abschöpfen, weil man natürlich Löcher und Lücken stopfen muss. Also beantragen kannst du sie noch nicht, lieber Timo, aber ja, vielleicht bald Bürgergeld, KI-Bürgergeld.
KI-Bürgergeld. Ja, noch ist es nicht so weit, dass ich das Bürgergeld beantragen muss. Aber nein,
wer weiß, hoffen, dass es auch bleibt.
Wer weiß, was nach dieser Ausgabe noch, was mir hier noch blüht, wenn wir gleich unseren Call haben noch. Entschuldigung. So, Lars, mach du mal weiter.
Ja, also solche Gedanken. Donald Trump hat gesagt. Also ist jetzt nichts draus geworden, aber hat ja gesagt, wir werden wahnsinnig viel Zölle von den Unternehmen bekommen und das schütte ich direkt an die Bürger aus. Also das ist letztlich ja auch ein ähnlicher Weg, nur dass es da dann eben keine Dividende war, sondern Zölle waren. Ich verstehe das, die südkoreanische Wirtschaft ist natürlich mittlerweile sehr konzentriert darauf. Wir werden uns mit irgendwelchen Modellen vertraut machen müssen, weil es gar nicht anders geht. Also wer an KI in irgendeiner Art und Weise partizipiert und daran glaubt, dem wird schon klar sein, dass es ein Teil der Bevölkerung nicht zu den Nutznießern gehört. Und damit wirst du irgendwie umgehen müssen. Ehrlicherweise, und ich überlege ja, dass man zusammenzuckt bei jedem Gedanken, ob man damit irgendjemandem auf die Füße tritt, sollte einem dann auch egal sein. Die Hyperscaler und einige andere mehr, nicht nur die, verdienen unfassbar viel Geld. Also wenn du 180, 200, 250 Milliarden Dollar einfach an CapEx-Ausgaben raushauen kannst und dafür kein Fremdkapital aufnehmen musst, unbestritten ist das ja auch unternehmerische Leistung. Aber es ist, sind Unternehmen, die hier in Europa sehr, sehr viel Geld verdienen. Und dass die hier praktisch gar keine Steuern bezahlen, ist ein Zugeständnis, aber macht meines Erachtens wenig Sinn. Und dass man da überhaupt diskutiert, zu sagen, das sei ein linker Standpunkt, also dass Leistungen vielleicht mehr dort besteuert werden muss, wo sie stattfindet. Ja, sorry, wenn das schon links ist, dann ist das meines Erachtens eine schwierige Perspektive. Und das sage ich als Aktionär. Also ich profitiere ja davon, dass diese Unternehmen so wahnsinnig niedrige Steuerquoten haben. Aber da kann natürlich A, klassische Industrie nicht mithalten und da kann auch Politik nicht mithalten. Da kannst du nicht gegen anregieren und sagen, wir machen unseren Sozialstaat da schlanker. Wenn du Leistung gar nicht besteuerst oder kaum noch, ich finde, dann erübrigen sich alle anderen Modelle, bei denen Bürger leiden in irgendeiner Art und Weise. Und dann erübrigen sich auch jegliche Steuererhöhungen. Das musst du einfach machen. Und dann wird vielleicht das ein oder andere Modell, bei dem man zu Recht sagt, warum werden wir denn da zur Kasse gebeten, wird dann vielleicht auch obsolet. Und wie gesagt, das schöpft etwas von den Gewinnen dieser Unternehmen ab. Aber wo sollte denn sonst noch irgendeine Art von Aufkommen entstehen? Durch diese Lücken, und die werden kommen. Es werden nicht alle gleichermaßen profitieren von diesem Trend.
Ich finde, das ist ein Thema, das ist so groß, das sollten wir eigentlich nochmal, also vielleicht ein bisschen vertagen und nochmal separat auf die Agenda packen, weil auch losgelöst von den Bestrebungen, die ja Südkorea jetzt zumindest mal kurzfristig hatte, sollten wir das nochmal angehen, weil das ist auch losgelöst noch aktuell, latent aktuell von diesem Newsflow rund um Südkorea. Und ich glaube, da würde sich ein Deep Dive eher lohnen, als jetzt hier zu versuchen nochmal.
Ja, ja, gerne.
Vor allem, du kommst ja dann zur Maschinensteuer, zum bedingungslosen Grundeinkommen.
Ja,
du kommst dazu, genau. Kriegt der Bürger die Dividende, Stichwort CO2-Abgabe. Kam genau, auch nie an. Also, ja, ich wollte sagen, die CO2-Abgabe kam auch nie an, wurde uns versprochen. Also, das ist ein Riesenfass, was man da jetzt aufmachen kann.
Ja,
und ich stimme auch nicht ganz, dass die Hyperscaler gar keine bezahlen, aber wir brauchen es auch jetzt nicht ewig
in die Länge zu haben. Hab ich auch nicht gesagt, dass sie gar keine bezahlen, keine bei uns.
Genau. Ja, ich weiß, ja. Was du meinst, Imkan.
Lars Standpunkt kann man ja auch, also dem ich im Übrigen sehr, sehr nahe stehe, den könnte man ja aber auch nochmal challengen, wenn man halt aus einer eher libertären Sichtweise heraus argumentiert. Also da gibt's ja auch durchaus Sichtweisen, die ihre Berechtigung haben, die man vielleicht so nicht teilen muss unbedingt, aber die man da halt auch nochmal in diese Diskussion mit einbringen wollen würde. Aber dann würden wir das jetzt hier
wirklich ausufern lassen. Versuch doch für unsere Deep Dive, Alex Karp oder Peter Thiel zu bekommen. Einer von beiden soll sogar einigermaßen Deutsch sprechen. Libertärer wirst du es wohl aktuell auf der Welt nicht mehr kriegen. Und wenn die dann hier dabei wären, dann hätten wir doch eine schöne Gesprächsrunde.
Alex Karp spricht gutes Deutsch. Ich glaube, Peter Thiel will noch nicht Deutsch sprechen, weil er es nicht perfekt spricht mehr.
Ja, so wurde es mir auch überliefert.
Aus Telegram.
Und dunkleren Kanälen. Ja, nee, es wäre eine schöne Gesprächsrunde. Wäre sehr gut.
Ja gut, ich werde mich bemühen, aber ja, drauf wetten würde ich jetzt nicht, dass ich die bekomme. Also da würde ich jetzt nichts auf Podimark platzieren. Aber vielleicht würde ich ja entweder in C-Limited oder in nicht SK Hynix, sondern in Kaspi eine Tranche hineingeben. Und die beiden Aktien, die packen wir jetzt aufs Tableau, die werden sich jetzt gegenseitig duellieren. Und Sebastian, was möchtest du denn zu den beiden Werten sagen und wer wäre dein Favorit?
Ich hole vielleicht mal ganz kurz alle ab, die jetzt Kaspi und C-Limited nicht kennen. Also Kaspi ist eine führende App aus Kasachstan, bietet Bezahldienste, Online-Shopping und Finanzlösungen und ist vor allem in Kasachstan, Aserbaidschan, Ukraine unterwegs mit Expansionsplänen in die Türkei. Und bei C-Limited, da haben wir einen, nennen wir es mal E-Commerce, Gaming und Finanzdienstleistungen. Und ist ein Unternehmen, das stark wächst und in Indonesien, Thailand, Singapur und Philippinen aktiv ist. Also wir befinden uns im Bereich der Schwellenländer und im Bereich von stark wachsenden Geschäftsmodellen. So, wenn ich mir jetzt mal beide anschaue und ich habe mir mal verschiedene Kennzahlen nebeneinander aufgelistet und wenn ich mal schaue, wenn wir aufs Momentum gucken, also welche Aktie war über die letzten 5 Jahre, 3 Jahre, 1 Jahr und so weiter die stärkere, ist es Kaspi. Wer zahlt Dividende? Ist es auch Kaspi? C-Limited zahlt keine. Wer ist von der Bewertung attraktiver? Momentan ist es für mich auch Kaspi. Umsatzwachstum auch über die letzten 3 Jahre, 5 Jahre erwartet, auch Kaspi. Gewinnwachstum ist allerdings C-Limited besser. Die höhere Marge hat allerdings Kaspi und auch die niedrigere Verschuldung. Also wenn ich das mal so abhaken würde, wäre es Kaspi. Ich muss aber sagen, ich würde keinen von beiden kaufen, weil ich mir immer denke, so dieses E-Commerce, wenn es da richtig viel zu verdienen gibt, dann geht eh irgendwann Amazon rein und kauft ein. Also ja, natürlich, man kann vorher investiert sein und kann jetzt sagen, ich setze da drauf, bevor ein großer reinkommt. Aber ich finde das jetzt nicht so spannend, da dabei zu sein, als lieber Amazon-Aktionär zu bleiben und sagen, ich lasse die mal machen, weil die eh irgendwann ja, die Welt übernehmen werden.
Ja, die Frage ist halt, warum sind denn beide Aktien, wenn sie zahlenmäßig so gut dastehen und so stark wachsen, warum sind die denn so abgestraft? Ja. Also
Kaspi genau kommt aus dem ja Grund, den Sebastian, glaube ich, gerade genannt hat. Die werden beide, wenn jemand die Analyse beginnt und den ersten Satz schaut oder die Branche schaut, dann steht da E-Commerce. Und da denkt man, die Margen werden schon irgendwann sinken. Oder es wird ein, und zum Teil stimmt das ja auch, muss man fairerweise sagen, wenn man insbesondere nach China guckt, dann hat sich E-Commerce da gegenseitig schon ganz schön wehgetan. Also JD und Meituan und so weiter. Wenn die mal beschließen, sich gegenseitig zu unterbieten, auch ohne dass Amazon da reinkommt, die ja einfach aufgrund ihrer Größe auf sehr viel Marge verzichten, also die E-Commerce-Sparte ist ja nicht die margenträchtigste bei Amazon, dann sagt man, das ist vorübergehend. Und bei denen hat man gleich mit eingepreist, also aus diesem Ländermalus hat man gleich gesagt, ja, vielleicht steigen sie ja auch nie. Und das ist aber, also ich mach's kurz, ich bin bei Kaspi voreingenommen und das liegt wirklich an dem Markt. Es ist einfach nicht mein Markt. Der ist ja auch relativ klein. Dafür sind sie dort sehr dominant. Da mache ich mal eine emotionale Aussage und sage, ich habe da wenig Neigung zu. Und bei C möchte ich einfach, ich möchte nicht der Erste sein bei einer Turnaround-Spekulation. Aber ich finde ich viel spannender. Sie sind meines Erachtens auch gerade, wenn wir den Bereich Payments anschauen, da ist die Marge nicht so niedrig im Bereich Gaming. Und C ist schon, ja, man muss sich mal das EBITDA anschauen. Also ich habe gerade nochmal nachguckt, von Das sind fast 80% Wachstum auf Sicht der nächsten 2 Jahre, die hier erwartet werden. Und das KGV sinkt sehr deutlich, also bis klar unter 20 bis 2028 für ein Unternehmen, was schnell zweistellig wächst. Also entweder ist der Malus gerechtfertigt und sie wachsen weitaus weniger schnell als erwartet, oder der Markt wird den Wert, das haben wir auch bei einigen anderen gesehen, wird die Aktie re-raten und sie wird deutlich höher stehen. Und wenn, dann wäre es bei MSC, aber ich möchte so etwas, was wir jetzt in den letzten Tagen teilweise gesehen haben, auch ein bisschen nachhaltiger. Es gab ja eine recht schnelle Rallye von 79 auf 98 US-Dollar. Ich finde sie wirklich nicht uninteressant. Ich bin noch nicht investiert, aber das ist für mich ein Wert, der ein asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Das heißt, wenn es nicht so schlimm kommt, wie erwartet, und es ist ja nicht so, dass alle Analysten, die die Zahlen aufgestellt haben, die ich gerade vorgetragen habe, dass die das jetzt nicht mit einpreisen würden, dann sehe ich wenig Gründe, warum die Aktie, sofern der Gesamtmarkt mitspielt, nicht in 2-3 Jahren ein gutes Stück höher steht. Das war im Übrigen auch in unserer internen Telco, haben wir mal mit Erik drüber gesprochen, Erik Nebe, unserem Mann vor Ort in China und in Südostasien, der ebenfalls eine bullische Einschätzung zu Sea Limited abgegeben hat.
Ich möchte noch zu Kaspi eins anmerken. Also nur weil da jetzt eine Dividendenrendite von über 8% prognostiziert wird, heißt das jetzt nicht, dass man hier einfach sagen kann, oh ja, schön, passives Einkommen. Da lege ich mir, das ist ein anderer Case als bei der Münchner Rück. Also man darf jetzt nicht bei einer Kaspi sagen, oh ja, ist mir egal, wenn da der Kurs fällt. Ich logge mir ja hier dauerhaft 8% Dividende ein, vielleicht sogar steigend, also in der Rendite und der Ausschüttung und so weiter. Also da ist ja, der Unterschied ist, dass die Münchner Rück halt eine sehr lange Dividendenhistorie hat, sehr kontinuierlich in den letzten Jahren die Dividende gesteigert hat, eine sehr respektable Payout-Ratio hat und quasi einfach auch ein sehr solides Geschäftsmodell hat und wenig volatil. Zwar zyklisch, aber wenig volatil. Und ja, das kann man jetzt für die Kaspi nicht behaupten. Ne?
Das ist ja immer der Unterschied. Man kann ja, Dividende ist ja nicht gleich Dividende. Klingt jetzt vielleicht widersprüchlich, aber man muss ja immer gucken, wer bezahlt das. Ist das jetzt, Warren Buffett ist ein schlechtes Beispiel, weil er keiner bezahlt, aber ist es jetzt eine Münchner Rück oder ist es ein Unternehmen aus Kasachstan mit starken Expansionsplänen?
Ja, genau. Genau. Also summa summarum, beides wäre mir definitiv zu volatil, also vielleicht mal kurzfristig für eine aktive Position. Und ich will auch überhaupt nicht ausschließen, dass das perspektivisch gute Unternehmen, also nicht nur gute Unternehmen sind, was man ja jetzt schon an den Zahlen und den Ergebnissen sieht, sondern dass das auch gute Aktienwerte werden, die vielleicht sogar Steigerungspotenzial auf Sicht von ein paar Jahren von ein paar 100% haben. Aber wäre für mich eher mal was, wenn ich wirklich eher so Spielgeld hätte. Oder ich habe halt den sehr hohen Risikoappetit und möchte da unbedingt dabei sein. Das kann ja auch ein Case sein. Aber ich persönlich habe den aktuell zumindest so nicht. Und jetzt
darf ich eine Anmerkung machen, weil ich wollte mich neulich beim Podcast beschweren, aber dann fiel mir ein, ich habe noch nie einen fremden Podcast kommentiert. Noch nie. Und das wollte ich mir jetzt einfach aufrechterhalten. Auf der OMR, Pip Klöckner heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Der sagt häufiger mal, also das spricht schon dafür, dass ich regelmäßig reinhöre, sonst wüsste ich nicht, was er häufiger mal sagt. Den Tech-Teil mag ich ganz gern, den Aktienteil nicht ganz so gern, weil dieses mit Spielgeld, darauf wollte ich hinaus. Why? Also wenn es Spielgeld ist, ist dann wirklich nur, weil man bei der Aktie, oder wir nehmen es als separates Thema nochmal, warum sollte man etwas mit Spielgeld kaufen? Wenn es gut geht, ist es völlig egal. Wenn es nicht gut geht, ist es auch völlig egal. Das widerstrebt quasi meinem Umgang mit
Aktienpositionen. Jetzt muss ich dich mal, du hast auch schon hier, wenn du mal 500 Euro oder ein Tausi oder so hast, dir ein Lotto loskaufen.
Wetten. Ich habe gesagt, ich wette dann. Du wolltest sagen,
Spielgeld oder Wette. Also jetzt.
Jemand, der so viel Geld wie du verdient, hat auch immer Geld für Wetten. Was? Dann wette doch. Du hast gesagt, wenn ich mal Spielgeld übrig habe. Wie sah denn die letzte Nacht aus, dass da jetzt nichts mehr übrig ist?
Ja, nee, die wirklich wichtige Frage ist, was blüht mir denn jetzt nach dieser Podcast-Aufnahme hier, dass ich vielleicht dann wirklich Bürgergeld beantragen muss? Also, das,
from
ob ich, noch, to dispo. Ob ich nächste Woche nochmal, ja genau, ob ich nächste Woche noch dabei bin. Das ist ja hier, da kann man jetzt mal gucken, wie meine
ja, das Quote ist auf Goodie Market. Ist Timo nächste Woche noch hier? Was ein Cliffhanger.
Ja, genau. Jetzt lache ich noch. Und nächste Woche sitzt dann hier tatsächlich vielleicht sogar der Kollege Pip Klöckner oder Meryl Streep oder Lukas Podolski. Und
für Meryl könnt ihr auch mich rausnehmen. Aber das, wenn ihr die bekommt, macht das.
Ja. Aber komm, gehen wir rüber zur Hörerfrage. Mhm. Sebastian, wie spricht man den Wert nochmal aus?
Soetis, wenn ich es richtig noch in der
Kannst du es nochmal sagen?
Soetis. Gibt schöne YouTube-Videos, da kann man es angucken. Aber es ist einfach ein katastrophaler Name, mit dem du wahrscheinlich in Hollywood nicht erfolgreich wirst, weil man keinen aussprechen kann. Also das Unternehmen, soll ich mal, es war ja unsere Hörerfrage, und zwar von Mike.
Liebe Grüße.
Und er hat gefragt, buy the dip. Und ich kenne die Aktie schon länger, so in der Peripherie gibt es ja viele Aktien, die immer mitschwingen. Und es ist auf jeden Fall ein führender Anbieter für Tiergesundheit. Das heißt, wer in das Unternehmen investiert, der setzt auf den Haustiermarkt in den USA, aber auch in anderen Ländern. Also die sind in 45 Ländern aktiv und kamen 2013 an die Börse über ein Spin-off von Pfizer. Und man setzt ja also auf Tiergesundheit zu 70% im Haustierbereich, also Hund und Katze und was da sonst noch herumfleucht, und 30% Nutztiere, also Rinder und was es sonst noch gibt. Und die Aktie war ja auch so eine Art, ich habe mal, wenn ihr euch mal den Chart anguckt, so ein richtiger Corona-Hype. Weil da haben die Leute sich Haustiere zugelegt und hat man gesagt, naja, und die brauchen dann entsprechende Versorgung. Jetzt geht natürlich der Trend zurück, weniger Haustiere, und dem Verbraucher gerade in den USA geht auch irgendwo das Geld momentan aus, dass also nicht mehr so viel investiert werden kann. Das hat natürlich bei der Aktie auch zu einem Absturz geführt, auch die Guidance war nicht gut. Und natürlich hat man bei führenden Medikamenten, die man anbietet, auch eine Art Patentklippe. Also kurzum, ich selber weiß jetzt nicht, warum ich in das Unternehmen investieren sollte. Ich bin ganz großer Tierfreund, aber das Unternehmen, das finde ich jetzt irgendwie nicht sonderlich spannend. Dann gibt es noch eine Reihe Mitwettbewerber, wo man jetzt aber sagen kann, wenn man sich die Bewertung von Soetis anguckt, verglichen mit den Mitwettbewerbern, dann sind sie wirklich günstig bewertet. Das liegt aber auch daran, dass sie in einer Woche oder in zwei Wochen 40% nochmal verloren haben, in einem sowieso bestehenden Abwärtstrend. Also von daher, und das ist eher im Moment ein klares fallendes Messer. Ist jetzt auch nichts, wo ich irgendwie sagen würde, passt in mein Portfolio. Also von daher, ich würde jetzt bei der Aktie mich nicht irgendwie positionieren. Ganz klar.
Ja, ich schließe mich an. Ich würde mich auch nicht positionieren. Also insbesondere jetzt gerade, wo sie nochmal den verstärkten Abwärtsdruck hat. Das finde ich nicht so spannend, jetzt auch gerade in der aktuellen Situation, wo man vielleicht tatsächlich mal so ein bisschen draufschauen sollte und sich ein bisschen mehr die Spreu vom Weizen trennt, auch innerhalb der Indizes, welche Aktien sind möglicherweise gerade in der Korrektur, aber sehen vielleicht doch nicht ganz so übel aus, wie jetzt dieser Wert hier. Also, nee, ich würde es weder für eine aktive Position noch für ein Investment würde ich es anfassen gerade.
Ja, ich schließe mich insofern an, als dass ich auch da, wenn ich überhaupt drüber nachdenken würde, müsste ich irgendeinen Trigger sehen. Also ich kaufe selten zu einem Tief. Kaufen heißt ja auch, man hat gekauft, als kein anderer dran geglaubt hat. Und warum glaubt man nicht dran? Weil man vielleicht nicht die entsprechenden Signale sieht. Also in dem Fall dann fundamentaler Natur. Und gerade bei Spin-offs gucke ich eigentlich mir immer noch mal die Kapitalstruktur an. Und ist jetzt schon, weiß nicht, 10, 11 Jahre her. Das ist ja ein Spin-off von Pfizer gewesen. Gesamtschulden im Vergleich zum Eigenkapital 130%. Das ist nicht, Achtung, geht nicht darum, dass die ihre Schulden nicht mehr bezahlen können. Das können sie ganz locker aus dem Cashflow heraus. Aber das spricht eben dafür, dass man jetzt auch nicht sagen kann, ja, die haben eine so enorme Netto-Cash-Position. Allein schon der Buchwert müsste viel höher sein und. Das heißt, ich sehe weder den ganz großen Burggraben, ich sehe nicht, wo der große Turnaround herkommen soll. Ich sehe eher, dass der Wettbewerb die Margen noch weiter drückt. Unter dem Aspekt, ja, für mich nach einer, ich gebe es zu, 10- bis 15-minütigen Kurzanalyse fällt einfach durch den Filter durch, beschäftige ich mich nicht weiter mit.
Heute sind wir aber wirklich picky.
Ja, stimmt.
Als ich gerade über Soetis gesprochen habe, schoss mir ein Gedanke in den Kopf. Wollt ihr wissen?
Nein. Ja,
Joe Rogan und der Pferdezeug.
Ach so, nein. Mir ist eingefallen, was wurde aus Pablo Escobars Nilpferden?
Die sind gekauft worden vom indischen Milliardärssohn.
Echt?
Ja, 100 Nilpferde nimmt er. Also der Rest wird vor Edeka als Nilpferd-Hotdog verkauft. Aber die 100 Stück kauft der Sohn von den Reliance-Gründer.
Adani heißt die doch, oder?
Ja, als Sohn wusste ich gar nicht. Als Sohn ist man automatisch auch Milliardär. Nee, man ist Milliardärs Sohn. Aber in dem Fall scheint er offensichtlich ein Taschengeld bekommen zu haben, weil für 100 Nilpferde reicht's. Die werden jetzt nach Indien gebracht. In seinem, also in dem kleineren von den beiden Pools halten die sich dann auf.
Ich habe eine absolute Bildungslücke offenbar in diesem Bereich.
Also, Pablo Escobar.
Pablo Escobar,
ein kolumbianischer
Drogenbaron.
Das
weiß ich noch.
Aber und er hat Nilpferde damals importieren lassen nach Kolumbien für seinen Privatzoo. Und irgendwann, als er natürlich weg war, haben die sich verselbstständigt und sind mit diesem Problem geworden.
Warum?
Und deswegen sind das
Pablo Escobars Nilpferde. Weil die sich vermehrt haben.
Ja, natürlich.
Ja. Unkontrolliert. Die kannst du ja auch nicht anmelden bei einer Airline und sagen, so wie mit diesen kleinen Schoßhunden, ich habe ein Nilpferd dabei.
Also es ist eine interessante Story, Pablo Escobars Nilpferde, für alle, die noch Lesebedarf am Sonntag haben.
Also wir kamen von Brad Pitt und Trade Republic über Meryl Streep und Emily Blunt und sind jetzt bei Pablo Escobars Nilpferden gelandet. Also ich würde sagen, diese kleine Aufzählung spiegelt auch den Verlauf dieser Podcast-Folge ganz gut wieder. Also es ist sehr gut gestartet, aber es hat überragend hat's geändert.
Ja, für eine letzte Folge für die... Achso, das haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ja, genau. Also viel besser kann es nicht werden. Also ich überlege mir, ob ich in der nächsten Woche noch dabei sein möchte. Aber ihr könnt davon ausgehen. Also, liebe Grüße, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Lars, Bastian, hat Spaß gemacht, vielen, vielen Dank. Wir hören und sehen uns in der nächsten Woche wieder und bis dahin alles Gute.
Bis später, Silje.
Ich verabschiede mich mal mit dem gesamten Text von Brad Pitt in der Trade Republic Werbung.